In der heutigen Episode geht es um ein ganz, ganz wichtiges und verbreitetes Thema, wie ich finde. Es geht ums Durchschlafen. Bei mir ist Anja Mönnig. Und Anja, um was geht's genau?
Ja, es geht, wie du schon gesagt hast, ums Durchschlafen. Und was wir oft gar nicht wissen, ist, dass wir gar nicht durchschlafen. Dass wir bis zu 28 Mal in der Nacht tatsächlich aufwachen. Aber das ist so kurz, dass wir es wieder vergessen und am nächsten Morgen gar nicht erinnern.
Ja. Und Anja gibt hervorragende Tipps und zeigt uns Tricks, wie wir wieder einschlafen können in der Nacht. Also ganz, ganz viel Spaß bei der Episode. Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2025. Tatsächlich ist es so, wir sind da. Es ist Januar und vielleicht gibt's die eine oder andere Person da draußen, die mit guten Vorsätzen zum Thema Schlaf starten möchte. Und deshalb habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ihr kennt sie schon. Es ist Anja Mönnig. Hi Anja.
Hallo liebe Eva. Ein frohes neues Jahr noch.
Dir auch, danke. Also Anja war schon mal hier in Episode 118. Da ging es ums Einschlafen leicht gemacht, heißt die Episode, um genau zu sein. Und Anja ist Coach und Therapeutin für Schlafstörungen mit eigener Praxis in der Hamburger Hafen City. Und ich freue mich auf unser Gespräch. Und Anja, wir reden heute darüber, was nach dem Einschlafen kommt. Und es ist ein Thema, womit Menschen sich sehr stark beschäftigen und was manchmal Probleme aufwirft, die wir zwei vielleicht heute lösen können. Und zwar geht's ums Thema Durchschlafen. Darum geht's. Anja, erzähl mal, wie ist es denn, schlafen wir eigentlich alle die ganze Nacht durch?
Ja, also ich glaube, dass die Menschen, die sagen, ich habe überhaupt keine Probleme mit dem Schlaf, würden sagen, ja, auf jeden Fall schlafe ich durch. Tatsächlich ist es aber so, und das sagt der Schlafforscher Professor Zulei, dass wir durchschnittlich 28 Mal pro Nacht aufwachen. Aber das Aufwachen ist so kurz, dass man wieder einschläft und es einfach schlicht vergisst. Und es gibt aber auch eine Zeit, zum Beispiel zwischen 3 und 4, wo wir ganz häufig aufwachen. Und das liegt am Hormonspiegel. Da ist die Zusammensetzung von Melatonin, Serotonin und Cortisol so, dass wir ja eine erhöhte Weckbarkeit sozusagen haben. Das muss aber nicht sein. Wenn das passiert, dann spricht man auch von der Wolfsstunde oder Stunde des Wolfes, und die Bezeichnung stammt wahrscheinlich aus dem Altertum und bezeichnet die Zeitspanne in der tiefen Nacht, wo alle schlafen, außer die nachtaktiven Wölfe nicht. Und ja, genau. Und wer das kennt, um die Zeit aufzuwachen und nicht wieder in den Schlaf zu kommen, kennt wahrscheinlich auch, dass es eine Zeit ist, wo wir gerne mal in so einen Grübelkreislauf, und da sind wir schon bei der Problematik, einsteigen. Und das kommt einfach dadurch, dass der Cortisolspiegel nicht so hoch ist, und der hat so eine Anti-Stress-Wirkung für uns. Und dass das Serotonin, was einen stimmungsaufhellenden Effekt hat, auch nicht so hoch ist. Und das Gehirn ist nicht so gut durchblutet. Und deswegen, ja, sind wir eigentlich in einem eher negativen Zustand, und dann fällt es uns leicht, sozusagen in so einen Grübelkreislauf einzusteigen. Ich fand das ganz gut, als ich das gelesen habe, das nochmal zu verstehen, auch, dass wenn wir es irgendwie schaffen, aus negativen Gedanken auszusteigen, falls wir nicht durchschlafen, dass es positiv ist, weil wir werden rein physiologisch nachts keine Lösungen finden.
Also ich weiß nicht, ob du das von dir privat persönlich kennst, das musst du natürlich auch gar nicht beantworten, aber ich kenne es von mir, dass es verschiedene Versionen von mir gibt, was meine Stimmung anbelangt. Es ist einfach nun mal so, ja. Und das hat auch sicher was mit dem Zyklus zu tun, ja. Und manchmal ist man sehr, sehr fröhlich und manchmal ist man vielleicht traurig und manchmal ist man frustriert und wütend und so weiter. Und ich finde das Wissen darüber, dass man nachts eben, ich sage jetzt mal, die traurige Version von einem selbst ist, total tröstlich, weil Es gibt ja auch diesen Spruch, eine Nacht drüber schlafen, und so ist es auch, ne? Wenn man dann morgens aufwacht und denkt, was habe ich nur heute Nacht gedacht? Und das ist ja, ich will nicht sagen, dass es nicht real ist. Gefühle und Gedanken sind real, ja. Aber man, wenn man dann nochmal reflektiert dran geht, spürt man, dass es vielleicht in der Nacht viel düstere Gedanken waren, als es eigentlich sind oder sein müssten.
Ja, absolut. Und ich finde es wirklich hilfreich zu verstehen, dass nicht wir, also unsere Psyche, das ist, sondern dass es wirklich eine körperliche Sache ist, dass einfach alle Neurotransmitter, die wir brauchen, um positiv zu sein, um Lösungen zu finden, einfach in der Nacht runtergefahren sind und dass es gar nicht möglich ist, da positiv drauf zu sein. Und manche kennen das vielleicht auch noch so vom Aufwachen, dass es einen Augenblick braucht, um wirklich so hochzufahren und in so eine positive Haltung reinzukommen.
Ja. Also Leute, nochmal für alle, ich werde nicht müde, das zu betonen. Glaubt nicht alles, was ihr denkt. Und schon gar nicht das, was man nachts so denkt, ne? Ja. Anja, wie ist es denn mit den Schlafphasen? Haben die denn was mit dem Durchschlafen zu tun?
Ja, also wir haben ja verschiedene Schlafphasen. Zum einen hat das was mit der Tiefe des Schlafes zu tun oder auch welche Funktion der Schlaf hat. Und ja, wenn wir so im Bett liegen und langsam dabei sind einzuschlafen, das ist eigentlich dann schon so Phase 1. Und das ist so ein Übergang vom Wachsein und so ein Dösen, also ein sehr oberflächlicher Schlaf. Und dann gehen wir eine Etage tiefer, das ist dann so ein leichter Schlaf, wird auch stabiler Schlaf genannt, aber das ist noch nicht wirklich tief. Da gelangen wir erst so in der dritten Schlafphase rein und da entspannt sich auch nochmal deutlich die Muskulatur, der Herzschlag verlangsamt sich und die vierte Schlafphase ist dann der REM-Schlaf, der sogenannte Rapid-Eye-Movement-Schlaf, wo wir diese schnellen, ruckartigen Augenbewegungen machen. Da haben wir diese lebhaften Träume, also wir können auch in anderen Schlafphasen träumen, aber da sind sie eben besonders intensiv und wir wissen eben heute auch, dass wir diesen REM-Schlaf auch brauchen, um Tagesgeschehen zu verarbeiten und dass der für unsere emotionale Regeneration, wenn man das mal so sagen will, unheimlich wichtig ist. Und diese Schlafphasen wiederholen sich in der Nacht. Also wir durchlaufen da mehrere Zyklen.
Und zwischen den Schlafphasen kann halt tatsächlich mal aufgewacht werden.
Genau, das sieht man, wenn man sich in einem Schlaflabor das mal aufgezeichnet wird, sieht man das auch, dass das so richtig so Wellen sind. Ne? Dann wacht man mal ganz kurz auf und dann geht es wieder rein in die verschiedenen Stadien und man kommt wieder raus. Nur meistens merken wir das gar nicht. Oder das ist der Zeitpunkt, wo der ein oder andere dann mal das Badezimmer aufsucht, aber meist hoffentlich wieder einschläft.
Ja. Das ist auch so ein Punkt, ne, wenn Menschen sagen, boah, ich werde nachts wach, weil ich muss. Und dann denke ich, good for you. Also schlimm wäre es, wenn man davon nicht wach würde, ja, und dann morgens im Malheur aufwacht. Also es kann natürlich ärgerlich sein, aber wie du schon sagst, ne, wenn man dann wieder einschläft, ist doch super.
Ja.
Ja. Anja, ab wann sprechen wir denn von einer richtigen Durchschlafstörung?
Also, wenn man sich mal daran orientiert, was im ICD-10 steht, das ist die internationale Klassifizierung von Erkrankungen, wo alle Erkrankungen aufgeführt sind. Und da spricht man von einer nicht organischen Schlafstörung. Das heißt, es kann auch eben organische Ursachen haben, Symptome einfach, die begleitend zu einer Erkrankung auftreten, wie zum Beispiel Schilddrüsen, Probleme oder auch Herz-Kreislauf, Restless Legs und so weiter. Also wenn es wirklich klar ist, es ist nichts Physiologisches, nichts Körperliches, dann wird unterschieden nochmal von einer akuten Insomnie, also Schlafstörung. Und da ist einfach die Dauer des Schlafs und die Qualität des Schlafs ungenügend, aber besteht eben nur für einen kurzen Zeitraum. Und bei einer chronischen Insomnie, da ist Dauer und Qualität halt über einen längeren Zeitraum gestört. Und man sagt, dass das mindestens dreimal die Woche dann sich manifestiert und auch länger als einen Monat besteht. Dann spricht der Arzt von einer Insomnie. Und was eine Durchschlafstörung anbelangt, ich denke, ein Hausarzt oder auch ein Schlafmediziner würde nach der Häufigkeit fragen, also wie oft tritt das auf, dass man nicht durchschlafen kann? Was denkt der Patient, was es für Ursachen hat und wie lange sind diese Aufwachphasen? Und natürlich auch interessant, hat man Schwierigkeiten beim Wiedereinschlafen und wie ist die Erweckbarkeit? Also hat man einen sehr leichten Schlaf? Wird man immer wieder schnell wach. Und insgesamt kann man sagen, dass wissenschaftliche Autoren von einer Durchschlafstörung sprechen, wenn die Schlafdauer sich auf eine Zeit unter 6 Stunden verkürzt. Jetzt ist aber unsere Schlafdauer ja sehr unterschiedlich. Und wer immer nur 6 Stunden schläft, für den wird das kein Problem sein. Aber die meisten Menschen schlafen ja zwischen 7 und 9 Stunden. Das heißt, wenn man alles zusammen addiert mit diesen Wachzeiten und man kommt unter 6 Stunden, dann kann man von einer Durchschlafstörung sprechen. Und insgesamt ist es, glaube ich, hilfreich zu sagen, es ist so ein Missverhältnis zwischen dem Schlafbedürfnis, was ich habe und was ich schon mitbringe, und meinem Schlafvermögen. Also das eine, was ich brauche, und das andere, was ich halt in so einer akuten Phase erreichen kann, was möglich ist. Und dann, wenn es da halt ein Gap dazwischen gibt, dann habe ich einen nicht erholsamen Schlaf.
Und ich finde auch, dass man da ruhig auch auf sich und den Körper hören darf, soll, muss. Und ob es jetzt 3-mal oder 2,5-mal in der Woche ist oder 4-mal oder 1,9-mal, es gibt natürlich Parameter, an denen man es irgendwie festmacht, aber ich denke, sobald es stört, das Leben beeinflusst, die Stimmung beeinflusst, den eigenen Zustand beeinflusst und man es nicht zuordnen kann, darf man sich da medizinische Hilfe suchen und sollte und muss es tatsächlich auch, ja. Ich wünsche niemandem ernsthafte Durchschlafstörung, auf gar keinen Fall, und ich finde auch, dass man sich damit nicht abfinden soll. Ja, also wie viele Leute begegnen uns, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Anja, die sagen, ach, ich schlafe mein Leben lang schlecht und mir tut es immer so leid, weil ich ja weiß, wie wichtig Schlaf ist. Ja, und ich finde, da muss einfach was getan werden. So.
Ja, absolut. Und ich würde auch sagen, je länger ich mich mit dem Schlaf beschäftige, desto mehr Aufmerksamkeit habe ich auch darauf, auch was meinen eigenen Schlaf anbelangt. Was ich auch nochmal ganz spannend finde, ist, was sind denn eigentlich die Gründe für eine Schlafstörung? Und in dem Fall auch für eine Durchschlafstörung. Und wenn man da der American Academy of Sleep Medicine folgt, die sagen ganz klar, also wie gesagt, wenn es nicht körperlich ist, wenn es nicht eine andere Erkrankung ist, und da vielleicht auch nochmal wirklich zu nennen, auch Angststörungen, Depressionen, also mentale Erkrankungen, haben als Symptom eine Schlafstörung. Also da auch immer zu gucken, wie ist denn eigentlich insgesamt meine Stimmung auch tagsüber und mein Antrieb, merke ich das auch? Und dann ist immer die Frage, Henne-Ei, ne? War zuerst die Schlafstörung und hat sich dann noch vielleicht eine leichte Depression darauf gesetzt oder eher umgekehrt? Da wirklich auch zu sagen, ich lasse das mal abklären, das finde ich schon wichtig. Aber wenn man eben nochmal in die Klassifikation von der American Academy of Sleep Medicine guckt, die sagen ganz klar, es gibt zwei Hauptgründe. Und das eine ist eine, sie nennen das inadäquate Schlafhygiene, haben wir wahrscheinlich alle schon mal was von gehört. Das sind so die Do's und Don'ts beim Schlafen. Gerade zum Beispiel, wenn man unregelmäßige Einschlafzeiten hat. Oder nicht ausreichende Einschlafrituale oder einfach das mit dem Kaffee und dem Alkohol und diesen Dingen nicht beachtet. Das ist der eine Grund. Und das zweite sind einfach Dinge wie, wenn ich in einem hohen Erregungszustand bin, wenn ich im Stress bin und zwar schon tagsüber und da nicht rauskomme, das ist ursächlich für eine Schlafstörung und somit auch für eine Durchschlafstörung. Oder auch wenn ich nicht wieder in den Schlaf komme, also so schlafverhindernde Gedanken habe.
Ja, ich finde es gut, dass du es auch nochmal so benennst, ja, weil es gibt ja manchmal auch Phasen im Leben, die stressig sind. Und dann kann man es dem ganz gut zuschreiben, finde ich. Warum ist meine Schlafqualität im Moment nicht so besonders gut oder anders, als ich es kenne? Und dann finde ich es immer ganz schön, wenn es eine Erklärung gibt. Ja, deshalb vielen Dank, Anja, dass du das nochmal so genau gesagt hast. Ja. So, also, was hilft denn durchzuschlafen? Wir sind ja hier, um Durchschlafstörungen oder Probleme zu beheben. Und du bist hier, damit wir uns von dir praktische Tipps abholen. Und du hast mir vor unserer Aufnahme schon was von der Massage erzählt, stimmt das?
Ja, genau. Also, das kann ich ja gleich nochmal was dazu sagen, wie man die machen kann. Also ich glaube, grundsätzlich ist auch, das hat man vielleicht so gar nicht so auf dem Schirm, ist diese sogenannte Bettzeitrestriktion eine gute Idee. Weil manchmal haben wir eben das Gefühl, wenn wir nicht ausreichend und nicht erholsam schlafen, dass es gut ist, ja, dann vielleicht sogar früher ins Bett zu gehen, als wir eigentlich müde werden oder auch noch länger drin liegen zu bleiben, weil es irgendwie schwerfällt, aufzustehen. Das ist aber eine ungünstige Angewohnheit. Es ist gut, wirklich nur die Zeit im Bett zu verbringen, die wir auch tatsächlich schlafen und vielleicht auch nicht zu viele andere Sachen da reinpacken, wie abends noch Netflix schon mal im Bett gucken und so. Das ist einfach sowas, was wir verändern können, dass wir wirklich sagen, wenn ich nicht einschlafen kann, dann stehe ich vielleicht sogar wieder auf und gucke wirklich, wann bin ich müde und dann erst ins Bett zu gehen. Wenn wir eh schon Durchschlafthematik haben, dann ist es eine gute Idee, vielleicht, wenn wir das machen, das Tagesnickerchen einzustellen, weil sich dadurch einfach der Schlafdruck nicht aufbauen kann. Das ist wirklich ein physiologischer Vorgang. Je länger wir wach sind, desto höher ist der Schlafdruck. Und wenn wir das praktisch mittags unterbrechen, weil wir dem nachgeben, kann es sein, dass da nicht mehr ausreichend am Abend vorhanden ist, sozusagen. Klar, und dann immer wieder die Tipps der Schlafhygiene, die man eigentlich auch überall findet, wem das nochmal interessiert, was ich da machen kann. Und das ist auch immer wieder eine Frage, die ich meinen Klienten in der Praxis stelle. Wie ist der Stresslevel? Ja, was beschäftigt mich im Moment? Was macht mir Stress? Was macht mir Sorgen? Denn ich finde, das kann man auch gar nicht oft genug sagen, guter Schlaf fängt am Tag an. So, es ist nicht so, dass ich abends irgendwie einen Schalter umlegen kann und sagen kann, so, 21 Uhr, jetzt kümmere ich mich mal, dass ich einen guten Schlaf habe, sondern das hat ganz viel damit zu tun, wie sich auch mein Tag gestaltet. Ja, und dann kommt man natürlich zu der Frage, wie kann ich Stress reduzieren? Und ich finde da dieses Konzept der Mikropausen ganz gut, weil natürlich wir alle wollen ja nicht im Stress sein. Ja? Und wenn wir gerade eine Menge auf dem Zettel haben und eine Menge zu tun haben in unseren Projekten und sonstigen Aufgaben drinstecken, was kann ich aber machen, um mein System auch zwischendurch immer wieder runterzufahren? Und da ist es einfach super, wenn ich einfach nur mal aufstehe, vielleicht ans Fenster trete und 3 tiefe Atemzüge nehme und einfach wirklich mal kurz in mich reinfühlen kann, wie ist es eigentlich, ist da eine Unruhe in mir, bin ich übermäßig aufgeregt, und man kann unheimlich viel über den Atem regulieren. Und das hilft schon total. Aber was vielleicht ja trotzdem spannend ist, wenn ich tagsüber nicht dazu komme, weil ich das wieder alles vergessen habe, wie kann ich abends mein System runterfahren? Und da finde ich ganz spannend, sich mit dem Vagusnerv zu beschäftigen. Und ich glaube, kaum ein Körperteil, wenn man das mal so benennen möchte, hat in den letzten Jahren eine größere Karriere hingelegt als der Vagusnerv. So, es gibt Unmengen von Büchern darüber, und vielleicht nur ein Satz dazu. Also das ist unser 10. Hirnnerv, wird auch der Regenerationsnerv oder Ruhenerv genannt, und er steuert unbewusste Abläufe wie Atmung, Herzschlag und Verdauung. Und den kann man tatsächlich ganz mechanisch ansteuern, also so, dass der aktiv wird, ne? Der Gegenspieler ist das sympathische System und der Vagusnerv gehört zum parasympathischen System, also zum Entspannungsnerv. So, und da fängt an im Kopf und verzweigt sich dann bis in den Bauchraum und fließt auch seitlich durch unseren Hals und Nacken. Und es gibt tatsächlich von der Uni Konstanz eine Studie aus dem Jahr 2020, wo man gezeigt hat, dass so eine 10-minütige Hals-Nacken-Massage ganz deutliche Entspannungseffekte bringt und den Vagusnerv aktiviert und dadurch unser ganzes System runterfährt. Also, was können wir machen? Dass wir einfach seitlich und hinten vom Schädel ausgehend den Hals ausstreichen mit leichten, sanften Bewegungen, aber so, dass schon so ein bisschen Druck entsteht. Immer wieder von oben nach unten arbeiten. Und die Studie hat auch gezeigt, man muss dazu kein Profi sein. Also man kann das bei sich selber machen. Man kann sich natürlich auch eine Nackenmassage machen lassen. Aber es braucht keine spezielle Technik, sondern dass dieses leichte Massieren und Ausstreichen schon reicht, um den Vagusnerv zu aktivieren.
Also ich streiche im Prinzip an meinem Hals nach unten oder auch so ein bisschen nach vorne mit beiden Händen, rechts und links.
Ganz genau, genau. Aber es braucht diese 10 Minuten. Also die Zeit dürfen wir uns nehmen und man kann das sogar auch im Liegen machen. Und es gibt auch noch andere Möglichkeiten, den Vagusnerv zu aktivieren, also durch Atemübungen. Da haben wir letztes Mal über die tiefe Bauchatmung schon gesprochen. Und da geht es einfach darum, länger auszuatmen als einzuatmen. Wir können den Vagusnerv aber auch aktivieren durch Summen, durch Singen, durch Lachen, durch Warm- und Kaltanwendungen. Ja, also es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich finde das Gute daran, dass man da jetzt nicht zum Beispiel eine Entspannungsreise oder Traumreise machen muss. Vielleicht ist man abends, hat man den Kopf noch so voll, dass es Sinn macht, wirklich was ganz Mechanisches, wie zum Beispiel eben eine tiefe Atmung oder eine Massage zu machen. Also mir persönlich fällt das leichter, wenn mein Kopf noch sehr an ist und am Rotieren über den Körper zu arbeiten.
Und singen ist ja generell, finde ich, ein ganz guter Stressrelief irgendwie, ne? Das hat natürlich auch was mit Gefühlen zu tun und mit der Atmung zu tun und mit, ja, ich weiß gar nicht, mit sich ausdrücken zu tun. Und ja, also singen macht immer Sinn, auch wenn es schief ist, finde ich.
Ja, absolut. Ich finde jetzt meine Singstimme nicht so schön, aber was ich wirklich integriert habe, dass ich, wenn ich abends noch so die Küche aufräume, dass ich summe. Und wenn man das mal ausprobiert, diese ganze Vibration, die beim Singen ja auch, aber eben auch beim Summen entsteht, das kann man richtig spüren, wie sich da etwas entspannt darüber.
Ja, ich finde, Erwachsene singen viel zu wenig. Kinder singen ja viel mehr und summen und ne, dann weiß man manchmal nicht, ist es Schreien, ist es Singen, ist auch völlig egal, ja. Aber ich finde, wir dürfen positiv lauter werden und alles rauslassen. Also vielleicht nicht alles, aber es ist gut für den Schlaf. Wenn jemand sagt, man singt zu viel oder zu schief, dann ist es einfach eine gute Erklärung, dass es sein muss für den eigenen Schlaf. Ja. Ja, sehr gut. Und was mir noch eingefallen ist, als du so gesprochen hast, ist, ich appelliere, dass Menschen fühlen, wenn sie müde sind. Ja, dass man wirklich mal merkt, jetzt bin ich müde und jetzt ist die richtige Zeit zum Schlafen. Und wenn man knallwach sich ins Bett legt und denkt, ich muss jetzt aber, weil ich morgen früh raus muss, das ist wie wenn ihr pappsatt vor einem großen Teller eures Lieblingsessen sitzt. Ne, ihr werdet es nicht essen wollen, weil ihr satt seid. Und genauso ist es mit dem Schlaf. Also man kann es nicht erzwingen.
Ja, absolut. Es gibt ja so eine kleine Faustregel, die sagt, wenn wir müde werden, also wenn wir den sogenannten toten Punkt haben, dass man dann innerhalb von 20 Minuten schauen sollte, dass man ja den Körper zum Schlafen hinlegt, weil ja es sonst wieder unverhältnismäßig länger braucht, bis die nächste Einschlafphase kommt sozusagen.
Ja.
Das ist immer gut darauf zu achten und da nicht über den toten Punkt hinwegzugehen und wie du sagst, aber auch nicht sich früher hinzulegen, nur weil man glaubt, das müsste jetzt sein. Der Körper hat da schon seine eigenen Gesetze.
Und da hilft es, finde ich, auch, sich ein bisschen früher bettfertig zu machen. Ne? Also nicht den toten Punkt zu erreichen und dann loszulegen mit einer Abendroutine, mit Abschminken, Gesicht waschen, weiß ich nicht, was man so tut, Zähne putzen, sondern das kann man ja vorher einfach schon machen und dann noch tun, was man tut und dann, wenn man müde ist, einfach ins Bett schlappen.
Ja, absolut. Oder lieber auch noch mal eine Runde lesen. Also Lesen ist einfach auch super zuträglich, um müde zu werden, um runterzufahren. Das würde ich auch empfehlen. Und ich glaube, es geht immer wieder darum, die eigenen, ja, Rituale, Verhaltensweisen, so wie wir Dinge machen, Muster einmal zu hinterfragen und auszuprobieren, ob wenn ich da kleine Änderungen mache, ob das hilfreich ist. Und das ist oft für jeden auch was anderes.
Ja, sehr gut. Anja, es gibt tatsächlich noch einen Trick, den du uns verraten willst, um besser durchzuschlafen.
Genau, ja. Ich hätte noch eine Übung, die ich sehr, sehr hilfreich finde. Ich leite die jetzt mal ganz kurz an. Ich glaube, dass man die aber auch nachmachen kann, auch wenn man jetzt nicht sieht, wie ich sie vormache. Und zwar ist es so eine Art Augen-Yoga. Es hat auch wieder was mit dem Vagusnerv zu tun, der dadurch aktiviert wird, weil der auch praktisch an unserem Sehnerv vorbeiläuft. Und das ist ganz einfach und das kann man auch super gut machen, wenn man schon im Bett liegt. Man hat die Augen auf und man geht einmal mit den Augen ganz nach oben, also wirklich so weit, wie man kommt. Und um dann ganz nach unten zu gehen, ganz tief nach unten. Und dann geht man auf die rechte Seite rüber, auch ganz nach außen. Und dann auf die linke Seite rüber. Und dann dreht man einmal mit den Augen im Uhrzeigersinn, also einmal rundum gucken im Kreis und dann in die entgegengesetzte Richtung und schaut einmal mit den Augen auf die Nasenspitze, also einmal absichtlich schielen sozusagen. Und dann fängt man wieder von vorne an. Und man wird merken, dass man schon beim zweiten oder dritten Mal das in uns wie was absackt. Also, dass man das wirklich körperlich spüren kann, dass da eine Entspannung einsetzt im ganzen System. Und man kann das so lange wiederholen, bis man merkt, okay, jetzt kommt so eine Schwere, so eine Müdigkeit da rein. Jetzt werden die Augen auch müde. Und das funktioniert für viele ganz, ganz wunderbar, um einschlafen zu können oder auch um wieder einzuschlafen, als man mal eben nicht durchschläft und aufwacht.
Ich habe eben mitgemacht, was du gesagt hast, und habe gemerkt, wie ich versucht habe zu schummeln. Mein Kopf hat so ein bisschen gezuckt, um die Bewegungen mitzumachen. Darum geht es natürlich nicht. Es geht darum, die Augen tatsächlich zu bewegen. Ne?
Ja.
Und es ist auch egal, wenn es im Zimmer absolut dunkel ist. Ne? Also man absolut, ja.
Genau, das brauchen wir nicht. Also es geht eigentlich darum, dass wir diesen Muskel bewegen und dass darüber der Vagusnerven Impuls bekommt.
Ja.
Genau, und wenn man die Reihenfolge ein bisschen anders macht oder erst nach links guckt und dann nach rechts oder erst gegen den Uhrzeigersinn, ist das überhaupt nicht wichtig.
Ja. Anja, toll. Danke. Das sind gute Hinweise und Tipps und Tricks, um im Jahr 2025 endlich durchzuschlafen. Ja.
Ja.
Genau, und wie gesagt, also sobald es stört und das Leben beeinflusst, bitte da medizinischen Rat aufsuchen. Aber es gibt auch Phasen im Leben, wo wir einfach nicht durchschlafen. nicht durchzuschlafen ist normal. Keiner schläft durch, aber es lohnt sich, dahin zu gucken. Und kein Mensch muss schlechten Schlaf ertragen.
Absolut richtig, ja.
Vielen Dank, Anja, dass du da warst. Und dann wünsche ich dir und euch gute Nacht.
Eine gute Nacht, vielen Dank.
Tonschnitt und Jingle von Laurin Pons.